Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Mittlerweile sind wir im alttestamentlichen Buch Nehemia angelangt. In der Einführungssendung dazu bin ich im ersten Kapitel gerade mal bis Vers 6 gekommen. Gleich geht es weiter ab Vers 7 und dann folgt auch noch ein Teil des zweiten Kapitels. Die alttestamentlichen Bücher Esra und Nehemia berichten über das Schicksal der Juden, die nach der rund 70 Jahre andauernden babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem und in die umliegenden Ortschaften zurückgekehrt sind. Mit Serubbabel hatten sich rund 50.000 von Babylon aus in Richtung Heimat aufgemacht. Sie sorgten dafür, dass der zerstörte Tempel in Jerusalem durch einen neuen ersetzt wurde. Rund 75 Jahre nach Serubbabel machte sich Esra mit etwa 2000 weiteren Juden auf den Weg in die alte Heimat. Und danach dauerte es noch einmal ungefähr 15 Jahre, bis ein gewisser Nehemia auf der Bildfläche erschien. Und das kam so. Nehemia war ebenfalls ein Jude und wurde vermutlich während der babylonischen Gefangenschaft geboren. Mit seiner besonnenen, aber doch auch zupackenden Art gewann er das Vertrauen des persischen Machthabers Artasaster, der ihn zu seinem Mundschenk machte. Eines Tages, als sich Nehemia in einer der persischen Hauptstädte aufhält, da klopft eine jüdische Delegation aus Juda bei ihm an. Die Männer berichten ihm, dass sich die Stadt Jerusalem, abgesehen von dem neu errichteten Tempel, noch immer in einem desolaten Zustand befindet. Und das, obwohl die Zerstörung der Stadt durch den babylonischen König Nebukadnezar schon ungefähr 150 Jahre zurückliegt. Nehemia ist schlichtweg entsetzt, denn Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt, sondern die Stadt des Judentums schlechthin. So wie sie noch immer größtenteils in Schutt und Asche liegt, ist sie zugleich ein Symbol für den Zustand des Volkes Israel. In der Vergangenheit hatten sich ja die 10 Stämme aus dem Norden Israels von denen im Süden abgespalten. Das Nordreich Israel war dann von den Assyrern eingenommen und viele Bewohner waren zwangsweise umgesiedelt worden. Dem Südreich Juda erging es nicht besser. Ein Teil der Bevölkerung landete in der babylonischen Gefangenschaft. Die war nun schon seit Jahrzehnten vorbei, aber viele der Juden verzichteten darauf, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Der immer noch jämmerliche Zustand der Stadt Jerusalem entspricht also im Grunde dem jämmerlichen Zustand des Volkes Israel. Nehemia bekommt von der kleinen jüdischen Delegation zu hören, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. In der letzten Sendung war bereits davon die Rede, dass Nehemia mit großer Anteilnahme auf diese Nachricht reagiert. Er weint, er fastet, er schreit zu Gott und bittet um Vergebung aller Sünden, die er und das Volk begangen haben. In Vers 7 sind seine weiteren Worte wiedergegeben. Nehemia betet: Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Esra ist Nehemia zwar kein Priester und kein Schriftgelehrter, aber trotzdem kennt er sich offenbar aus in Gottes Wort. Und was mindestens genauso wichtig ist, er nimmt Gottes Wort ernst. Er ist sich sicher, dass die Zerstörung der Stadt Jerusalem und die nachfolgende babylonische Gefangenschaft etwas damit zu tun hatten, dass Gottes Gebote, Befehle und Rechte missachtet wurden. Und die Tatsache, dass große Teile Jerusalems immer noch in Schutt und Asche liegen, weist darauf hin, dass es mit Gottes Volk und seinem Gehorsam Gott gegenüber noch immer nicht zum Besten steht. Und so betet Nehemia weiter: Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich auch, wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Nehemia ist sich also sicher, wenn es dem Volk Gottes schlecht geht, dann liegt die Schuld nicht bei Gott, sondern bei seinem ungehorsamen Volk. Zugleich aber appelliert Nehemia an Gottes Gnade. Wenn die Menschen ihre Herzen wieder ihm zuwenden, dann möge er das zerstreute Volk doch wieder sammeln und es an den von ihm erwählten Ort bringen, damit, so drückt Nehemia es aus, Gottes Name dort wohne. Merken Sie was? Die Aussagen von Vers 9 kann man ganz irdisch deuten. Jerusalem soll für die Israeliten wieder zur Hauptstadt ihrer Herzen werden. Und der Tempel, das soll wieder der Ort sein, an dem Gott anwesend ist, an dem sein Name wohnt. Die Aussagen von Vers 9 scheinen aber irgendwie über dieses rein irdische Wunschdenken noch hinauszugehen. Allein die Formulierung, wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet. Dass sich das ganze Volk Israel zu Gott bekehrt, sich wieder ihm zuwendet, ist das denn ein realistischer Wunsch? Und ist es nicht ein wenig übertrieben zu versprechen, ich will euch sammeln, auch wenn ihr versprengt wäret, bis an des Himmels Ende? Bis an des Himmels Ende, wohlgemerkt, und nicht bis an die Enden der Erde. Weil in diesem Vers das menschlich Vorstellbare bei weitem übertroffen wird, gehe ich davon aus, dass Nehemia hier einen Blick in die ferne Zukunft tut. Ob er sich dessen bewusst ist, dass mit dem Wiederaufbau der Stadt Jerusalem nur der allererste Schritt getan ist, wissen wir nicht. Tatsache jedoch ist, dass Nehemia fest auf die Zusage vertraut, dass Gott sein Volk eines Tages wieder zusammenführen wird. Weiter ab Vers 10. Nehemia bringt sein Gebet zum Abschluss und konzentriert sich zum Ende hin mehr und mehr auf das, was er möglicherweise, wenn Gott es denn will, zum Wiederaufbau Jerusalems beitragen könnte. Mit Blick auf die Israeliten betet er, »Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk.« Man kann sich richtig gut vorstellen, wie Nehemia noch im Gebet vertieft ist, als ihm plötzlich ein Gedankenblitz durch den Kopf geht. Und weil er in Gedanken den persischen König Artasaster vor sich sieht, betet er spontan, »Gott, lass es mir heute gelingen, dass ich Gnade finde vor diesem Mann.« Wen er mit diesem Mann meint, braucht Nehemia Gott nicht zu erklären, wohl aber dem Leser dieser Zeilen. Deshalb fügt er hinzu, denn ich war des Königs Mundschenk. Bemerkenswert finde ich, dass Nehemia nicht nur eigene Pläne schmiedet, dass er sich aber auch nicht nur auf seine guten Beziehungen zum persischen König verlässt. Genauso wenig hat er die Absicht, die ganze Sache nur betend zu begleiten, sondern alles drei zusammen kommt für ihn in Betracht. Was er selbst dazu beitragen kann, will er gerne tun. Die Hilfe von König Artasaster wäre ihm ebenfalls willkommen. Vor allem aber muss Gott seine Zustimmung zu allem geben, ihm überlässt Nehemia sozusagen die letzte Entscheidungsbefugnis. Und hier nun der erste Vers aus Kapitel 2. Nehemia berichtet, im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artasaster, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König, und ich stand traurig vor ihm. Dieser Vers beginnt mit einer Datumsangabe, die später noch eine wichtige Rolle spielen wird. Denn an dem Tag, an dem der Mundschenk Nehemia traurig vor dem König steht und ihm einen Becher Wein serviert, beginnt sozusagen die Uhr zu ticken. Was ich damit meine? Nun, der König fällt eine Entscheidung, die den Beginn der sogenannten 70-Jahr-Wochen markiert. In der letzten Sendung bin ich kurz darauf eingegangen und an späterer Stelle werde ich noch ausführlicher darauf eingehen. Nur so viel an dieser Stelle. Die 70-Jahr-Wochen tauchen in einer Vision des Propheten Daniel auf. Nach Ablauf der 70-Jahr-Wochen, so jedenfalls die Deutung von christlicher Seite, wird Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde schicken. Also, zumindest der Beginn der 70-Jahr-Wochen lässt sich ziemlich genau datieren, nämlich, Vers 1, auf den Monat Nisan im 20. Regierungsjahr von König Artasasta. Die Aufgaben eines Mundschenks scheinen übrigens recht angenehmer Natur zu sein. Ein Schlückchen Wein hier, ein pikantes Häppchen dort, und nur wenn alles in Ordnung ist, bekommt es dann auch der König serviert. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Der Mundschenk ist sozusagen der Leibwächter des königlichen Magens und steht mit seinem eigenen Leben dafür gerade, dass niemand den König vergiften kann. Wenn so etwas nicht hin und wieder tatsächlich passiert wäre, hätte man die Position des Mundschenks gewiss schon wegrationalisiert. Umgekehrt holte man sich selbstverständlich nur eine vertrauenswürdige Person als Mundschenk ins Haus. Denn gerade für diesen Menschen wäre es ja ein leichtes, dem König eine giftige Substanz unter das Essen zu mischen. Hatte man eine solch vertrauenswürdige Person gefunden, war das Essen und Trinken vermutlich nicht das einzige Thema, über das man sprach. Und so konnte es eben auch zu dieser Situation kommen, die in unserem Bibeltext beschrieben wird. Nehemia als Mundschenk macht einen betrübten Eindruck, und der König will von ihm wissen: Mein lieber Freund, was ist denn heute los mit dir? Ich möchte Nehemia keine unlauteren Absichten unterstellen, aber möglicherweise hat er schon jahrelang insgeheim davon geträumt, dass es einmal zu einer solchen Situation kommen würde, dass er als Mundschenk und als Vertrauter des Königs sich für die jüdische Bevölkerung einsetzen kann. Wer weiß, vielleicht hat er die Männer, die aus Juda zu ihm gekommen sind, sogar deshalb empfangen, nämlich um sie zu fragen, auf welche Weise er sich für seine Glaubensgenossen einsetzen könnte. Wie es auch sei, solange Nehemia keine unlauteren Absichten verfolgt, sondern sogar um Gottes Beistand bittet, wäre daran nichts auszusetzen. Die nun folgenden Verse 2 und 3 zeigen allerdings, dass Nehemia keinesfalls durch eine niedergedrückte Stimmung auf sich aufmerksam machen will. Nehemia berichtet: Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank? Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König: Der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig drein sehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Der Ausruf, der König lebe ewig, hat übrigens aus meiner Sicht auch etwas unfreiwillig Komisches an sich. Denn wenn der Mundschenk es sagt, dann bedeutet es doch im Grunde: Ich hoffe sehr, dass der Imbiss, den ich Eurer Majestät gerade serviert habe, wirklich nicht vergiftet ist. Denn sonst ist auch mein Leben bald zu Ende, weil ich ja auch etwas davon probiert habe. So viel nur am Rande. Nun darf man gespannt sein, wie König Artasasta auf Nehemias Bekenntnis reagiert, dass ihn der Zustand der Stadt Jerusalem so sehr bedrückt. Vers 4. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Dieser Mann, Nehemia, imponiert mir, steht vor dem mächtigen Herrscher des Perserreiches und bekommt die Gelegenheit, einen Wunsch zu äußern. Doch Nehemia lässt den König einfach König sein und wendet sich erstmal an Gott. Denn Gott ist für Nehemia die oberste Instanz. Sein Gebet ist vermutlich kaum mehr als ein Stoßgebet: Herr, hilf, dass ich jetzt das Richtige sage. Vers 5. Und ich sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Puh, jetzt ist es raus. Nehemia würde gern seinen ehrenvollen Job an der Seite des Königs für einige Zeit ruhen lassen, um sich in Jerusalem einer ganz anderen Aufgabe zu widmen. Wie wird der König wohl darauf reagieren? Wird er vielleicht rot im Gesicht anlaufen und dann losschreien: Du undankbarer Taugenichts, glaubst du vielleicht, ich könnte monatelang auf meinen Mundschenk verzichten? Denkbar wäre auch, dass der König äußerlich ruhig bleibt und dann zu seinem Gegenüber sagt: In Ordnung, tu, was du willst, aber wenn du von mir weggehst, brauchst du dich hier niemals mehr wieder blicken zu lassen. Aber es kommt ganz anders. Ab Vers 6 berichtet Nehemia: Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß: wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme, und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Tja, Bescheidenheit sieht anders aus. Aber wenn man schon mal die Gelegenheit bekommt, sich von einem König helfen zu lassen, dann sollte man die Chance auch nutzen, oder? Nun, die Sache sieht hier ein bisschen anders aus. Nehemia traut sich wahrscheinlich nur deshalb, solche Wünsche zu äußern, weil Gott ihn dazu ermutigt. Ab Vers 8, zweite Hälfte, berichtet Nehemia: Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Fast scheint es so, als ob König Artasaster das Anliegen seines Mundschenks zu seinem eigenen Anliegen gemacht hat. Nehemia wird von Hauptleuten und Reitern begleitet, so dass ihm unterwegs nichts passieren kann. Und die Empfehlungsschreiben und Vollmachten des Königs tun das Übrige. Interessant finde ich, dass sich Nehemia offenbar nicht schämt, die Unterstützung des Königs anzunehmen. Anders als Esra. Als der sich mit rund 2000 Leuten nach Jerusalem aufmachen wollte, verzichtete er auf Begleitschutz. Als Begründung hieß es im Esra-Buch Kapitel 8, »Ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns.« Die unterschiedliche Vorgehensweise von Esra und Nehemia zeigen mir, dass weder die eine noch die andere grundsätzlich richtig bzw. grundsätzlich falsch ist. Den einen führt Gott so, den anderen so. Das gilt für Einzelpersonen, aber zum Beispiel auch für christliche Missions- und Hilfswerke. Von Georg Müller, der im 19. Jahrhundert als Waisenvater von Bristol bekannt wurde, erzählt man sich, dass er niemals öffentlich um Spenden bat. Er vertraute darauf, dass Gott für die notwendigen Spenden sorgen würde. Noch heute gibt es Christen, die auf das Vorbild von Georg Müller verweisen, wenn sie von einem Missions- oder Hilfswerk um eine Spende gebeten werden. Aber könnte es nicht sein, dass Gott von Georg Müller etwas anderes erwartet hat, als von diesem oder jenem Spendenwerk? Ich selbst habe übrigens zu Beginn meiner Tätigkeit als Verkündiger auch lernen müssen, dass Gott mit seinen Leuten ganz unterschiedliche Wege geht. Ich verehrte damals einen Prediger, der überall im Lande bekannt war, und versuchte, seinen ganz besonderen Predigtstil nachzuahmen. Ein älterer Mann aus meiner Gemeinde, der mich seit meinem 14. Lebensjahr kannte, merkte das und lud mich eines Tages zum Mittagessen ein. Was er mir dann sagte, habe ich mein Lebtag nicht mehr vergessen. Wir brauchen dich so, wie du bist, als Original und nicht als Kopie von irgendjemand anderem. Also hören wir lieber auf Gott, statt danach zu schielen, was andere tun oder sagen. Denn nicht mit jedem hat Gott dasselbe vor. Zurück zu Nehemia. Er hat sich also unter Begleitschutz auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Zwei Leute, die ihm später noch das Leben schwer machen, erwähnt er in Vers 10. Einer von ihnen ist Sanballat, der persische Statthalter von Samarien. In unserem Bibeltext wird aber zunächst nur berichtet: Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. In Jerusalem angekommen, nimmt sich Nehemia erstmal die Zeit, die Stadt ein wenig näher zu inspizieren. Ihn interessiert vor allem die Stadtmauer. Wie groß sind die Zerstörungen? Welche Arbeiten müssen zuerst durchgeführt werden? Was lässt sich vielleicht auf später verschieben? um sich möglichst gut auf die Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt vorbereiten zu können, unternimmt Nehemia seine Streifzüge nachts in aller Heimlichkeit. Ab Vers 11 berichtet er: Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Das heißt, an dieser Stelle lagen so viel Schutt und Trümmer herum, dass Nehemia von seinem Reittier absteigen und zu Fuß weitergehen musste. Ich lese weiter ab Vers 15. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauer und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Soweit die Verse 15 und 16. Ob diese Heimlichtuerei wirklich nötig ist und ob Nehemia nicht wenigstens einige von den Priestern, also von den geistlichen Würdenträgern, hätte einweihen sollen, dazu mehr in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Eine stabile und strategisch ausgeklügelte Stadtmauer ist überlebenswichtig für eine Stadt und ihre Bewohner. Deshalb wird dem Wiederaufbau der zerstörten Stadtmauer von Jerusalem eine so große Bedeutung zugemessen. Was Nehemia ganz genau geplant hat und was alles bedacht werden will, bevor die Arbeiten beginnen können, das wird im Nehemia-Buch recht ausführlich geschildert. In der nächsten Sendung nehmen wir uns den Rest des 2. Kapitels und den Anfang von Kapitel 3 vor. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.